Ich möchte alle herzlich willkommen heißen, ganz besonders die, die das erste Mal hier in diesem Bibelseminar sind, das wir in der Regel wöchentlich hier durchführen. Gewöhnlich im Moment mit dem Thema Judasbrief, aber weil wir jetzt gerade hier im Aargau in der Ferienzeit sind, machen wir spezielle Themen, die in einem Abend abgeschlossen sind. Nun, aus aktuellem Anlass heute Abend das Thema Flüchtlingswelle. Was sagt die Bibel? Ich hoffe, alle haben jetzt gerade das Skript bekommen. Ja? Hand hoch, wer keins hat. Denn da ist nicht nur drauf, was wir heute Abend miteinander durchnehmen, sondern die Hausaufgaben sind auch noch gleich mit drauf. Mit anderen Worten, auf dem Skript steht viel mehr, als was wir in ungefähr einer Stunde durchbekommen. Zuerst als Einleitung, ich möchte ein paar ganz markante Beispiele von Flüchtlingen in der Bibel herausgreifen, aus den vielen Beispielen. Ein erstes, Abraham, der Stammvater des späteren Volkes Israel, 1. Mose 12, das ist schon ein Schreibfehler. Nicht Vers 19, sondern Vers 9. Und Abraham zog fort, immer weiterziehend, in den Negev, oder in den Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot war schwer im Land. Hungersnot im Land Kanaan. Abraham sucht Zuflucht in einem anderen Land, wo es keine Hungersnot gab, wegen des Nils. Also, das ist nicht etwas Neues. Da gibt es große Not, eben sogar die Not, dass man sich nicht mehr ernähren kann. Und er geht in ein anderes Land. Aber vielleicht beachtenswert ist, das heißt da, um sich in Ägypten aufzuhalten. Die Elberfelder, die CSV-Ausgabe, die alte nur leicht revidiert wiedergibt, da steht, um dort als Fremder zu weilen. Das heißt, ohne ansässig zu werden. Und tatsächlich später sehen wir in Kapitel 13, Abraham kehrt wieder zurück. 13, Vers 1. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte. Und so weiter. Das ist noch eine Pointe, dass er wieder zurückkehrt nachher. Dann ein zweites Beispiel. Abrahams Sohn Isaak in 1. Mose 26, 1. Auch infolge von Hungersnot geht in das Philisterland. In das Gebiet des heutigen Gazastreifens und darum herum. Das war das Philisterland. Auch um sich dort für eine Zeit der Not aufzuhalten, aber später kehrt er wieder zurück. Jakob, Isaaks Sohn, in 1. Mose 27, 41 und folgende sehen wir, er geht als Flüchtling nach Aram, nach Syrien. Und zwar wegen Mordgefahr. Sein Bruder Esau wollte ihn umbringen. Allerdings ist da zu sagen, das war ein falscher Weg und er war mit sehr viel persönlicher Not verbunden. Zum Beispiel wurde er dann dort in Syrien von seinem Onkel aufs Brutalste reingelegt. Der wollte seine Geliebte Rahel heiraten und es wurde ihm die Schwester verschleiert, übergeben. Und den Betrug merkte er zu spät. Ja, also sehr viel persönliche Not, denn diese Flucht nach Aram war gar nicht richtig. Er musste ja fliehen vor seinem Bruder, weil er so einen brutalen Betrug in der Familie angerichtet hatte. Und so ging das über sehr schwere Wege. Aber auch da wieder wichtig, später kehrt Jakob wieder zurück ins Land Kanaan. Und dann ein noch viel dramatischeres Beispiel, Israel in Ägypten. Man lese 2. Mose 1 bis 12. Die Großfamilie von Jakob, ungefähr 70 Leute, sie gehen infolge von Hungersnot nach Ägypten. Die Ägypter weisen ihnen das beste Land an, im Nildelta, im fruchtbaren Land Goshen. Und da dürfen sie eben sich ansässig machen, dürfen überleben. Und schließlich wächst innerhalb von 215 Jahren diese Großfamilie mit wohl dem höchsten bekannten Bevölkerungswachstumindex, den man aus dem 20. Jahrhundert kennt, zu einer großen Nation. Aber dann, nach 215 Jahren, kommt der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Und die gehen alle wieder heim. Das ganze Volk. Das sind 600.000 Männer von 20 aufwärts. Ihre Frauen und Kinder. Dann Mose selbst. 2. Mose 2, Vers 1 und folgende sehen wir, wie Mose, der ja adoptiert wurde im Königshaus des Pharao in Ägypten, er tötet einen gesetzlosen Untergebenen, einen Sklavenaufseher und kam dadurch selber in Gefahr und flüchtet nach Midian. Also wieder wegen Verfolgung flüchtet er und bleibt dort 40 Jahre, aber später kommt er auch wieder zurück. Und weiter das Beispiel der Familie Elkana. Was sage ich Elkana? Das sind Schreibfehler. Elimelech und seine Frau Naomi, Ruth 1, Vers 1 und folgende. Die gehen nach Moab, das heutige Jordanien, jenseits des Toten Meeres, und zwar auch infolge einer Hungersnot. Aber auch dort muss man sagen, das war ein falscher Weg. Das war nicht Gottes Führung. Und es kommt zu sehr viel persönlicher Not in der Familie. Aber schließlich kehrt Naomi als Witwe wieder zurück ins Land Israel. Und dann ist weiter zu erwähnen, David, bevor er König geworden war. 1. Samuel 19, 1 und folgende, da sehen wir, wie er verfolgt wurde. Und da wurde er zum Flüchtling im eigenen Land, aber er ging auch ins Ausland. Aber am Schluss kehrt er zurück und wird dann auch König über Israel, über das eigene Land. Und gehen wir noch rüber zu einem besonderen Beispiel im Neuen Testament, Josef und Maria mit dem Kind Jesus. Infolge der tödlichen Bedrohung durch den König Herodes fliehen sie nach Ägypten. Und Ägypten gibt ihnen wieder Asyl. Also dieses Land Ägypten hat es schon in sich. Das hat in Verbindung mit Asylgewährung für eben Abraham, den Stammvater Israels, später für die ganze Nation Israels und später sogar für den Messias etwas ganz Besonderes getan. Und das wird Ägypten in der ganzen Bibel nie mehr vergessen. Darum gibt es ein Kapitel in Jesaja, Kapitel 19, über die Zukunft Ägyptens. Und da sehen wir, dass Gott einen ganz speziellen Segen noch kommen lassen wird über das Land Ägypten. Ja, also das so als Einleitung, um zu zeigen, das Thema Flüchtling wegen Hungersnot, wegen Verfolgung ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel hindurch zieht. Nun, vielleicht als Überblick über das Skript. Unter erstens geht es um das Thema der Ausländer in den fünf Büchern Mose. Das nennt man im Judentum die Torah, das ist das jüdische Gesetz. Und unter erstens behandeln wir die Grundsatzlehre der Torah zum Thema Ausländer. Dann geht es um Rechte des Ausländers in Israel. Aber unter erstens, drittens auch um die Pflichten des Ausländers in Israel. Das gibt nicht nur Rechte, sondern es gibt auch Pflichten. Erstens, viertens, die Fremdlingschaft der Patriarchen und des Gesetzgebers Moses. Das überschneidet sich etwas mit der Einleitung. Und dann unter erstens, fünftens, die Entstehung der verschiedenen Völker und Sprachen nach der Lehre des Gesetzes Mose, der Tora. Unter zweitens, ganz neuer Abschnitt, geht es um das Thema Mission im Alten und im Neuen Testament. Unter drittens sage ich etwas über den Ausländer im Neuen Testament. Und schließlich unter viertens, das ist eigentlich das Hauptthema heute Abend, die Völkervermischung Europas in der Endzeit. Und in dem Zusammenhang dann fünftens als Folge der Weg zur Diktatur in Europa. Also schon umfassend, was wir da in einer Stunde durchnehmen wollen. Und darum braucht es Nacharbeit zu Hause. Also, zur Grundsatzlehre des Gesetzes Mose zum Thema Ausländer. Wenn man die Bibel beginnt zu lesen, das erste Buch der Bibel beginnt mit dem Menschen. Mit der Schöpfung und dann mit dem Menschen im paradiesischen Eden. In der Gemeinschaft mit Gott, da war der Mensch wirklich zu Hause. Vollkommen glücklich. 1. Mose 1 bis 2. Aber dann kommt die große Bruchstelle, 1. Mose 3, der Sündenfall. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf und bricht bewusst Gottes Gebote. Und die Folge ist, der Mensch wurde aus seiner Heimat vertrieben, 1. Mose 3, Vers 24, durch das Osttor des Garten Edens wird er hinausgetrieben. Und das Osttor wird geschlossen, Cherubim bewachen den Zugang mit einem feurigen Schwert. Also, der Mensch wurde aus seiner Heimat vertrieben, so wurde er zum Ausländer. In diesem Sinn sind alle Menschen Ausländer. In Epheser 4, Vers 18 finden wir diesen besonderen Ausdruck, der Mensch wird beschrieben als entfremdet dem Leben Gottes. So ist eigentlich eben jeder ein Ausländer in Bezug auf Gott. 1. Mose beginnt also mit dem Menschen in der paradiesischen Gemeinschaft in Eden, mit Gott, da ist er zu Hause. Und interessant ist, das erste Buch Mose endet mit dem Thema Israel im Ausland. Der letzte Vers des ersten Buches Mose spricht noch von dem Sarg, in dem Josef in Ägypten gelegt wurde. Also es beginnt mit der Weite des Garten Edens in der Gemeinschaft mit Gott, echtes Leben, und es endet mit dem Tod in der Enge des Sarges in der Fremde, in Ägypten. Das erste Buch Mose zeigt eben diesen Weg, wie der Mensch zum Ausländer wurde. Aber dann kommt das zweite Buch der Bibel. 2. Mose beginnt mit dem Thema Israel als Sklavenvolk im Ausland, in Ägypten. Und beschreibt dann, wie dieses Volk auszieht aus Ägypten, in die Wüste kommt und dort am Berg Sinai die Stiftshütte, den transportablen Tempel, das Haus Gottes baut. Und so endet das zweite Buch Mose mit dem Haus Gottes, wo der Mensch quasi nach Hause kommt. Und zwar über das Osttor der Stiftshütte. Also die Stiftshütte ist wirklich die Umkehrung oder das Gegenstück zum Ausgangspunkt der Garten Eden über das Osttor hinaus. Und dann im zweiten Buch Mose sieht man ein Volk, das heimkehrt in die Gemeinschaft mit Gott über das Osttor der Stiftshütte. Und der große Wendepunkt in dem zweiten Buch Mose ist die Erlösung durch das Blut des Lammes. 2. Mose 12. Also dieses Kapitel mit dem Passahlamm, das ist quasi der Wendepunkt in der Rückkehr, genauso wie im 1. Buch Mose Kapitel 3 der Wendepunkt war, wo der Mensch zum Ausländer wurde. Und dann ist es interessant, was die Tora sagt über die Rechte des Ausländers in Israel. Ich habe hier all die Stellen aufgelistet. Ich erwähne jetzt nicht alle. Das kann man eben für sich zu Hause nachlesen. Das Thema Fremdling ist so wichtig und Gott erklärt Israel ständig, ihr seid Fremdlinge gewesen in Ägypten. Das heißt, ihr wisst, was das heißt, ein Ausländer zu sein, ein Fremder zu sein. Und nun ist es ganz wichtig, dass ihr eben das richtige Verhalten gegenüber den Ausländern habt. Also, diese ganze Serie von Bibelstellen unter Punkt 1. Der Fremde darf nicht bedrängt und nicht unterdrückt werden. Dann zwei weitere Stellen, die sagen, der Fremde soll sich von seiner Arbeit erholen können. Also, da soll auch die Ruhe des Sabbats genießen. Und dann zwei weitere Stellen, die sagen, dem Fremdling soll im Weinberg eine Nachlese ermöglicht werden. Also wenn man den Weinberg erntet im Herbst, soll man nicht eine Totalernte machen, nur ein bisschen was übrig lassen und dann dürfen die Fremden in Israel sich dort bedienen. Aber die müssen selber arbeiten. Das wird ihnen nicht einfach so serviert. Das ist eine Pointe darin, nicht wahr? Aber es wird für sie gesorgt. Dann 3. Mose 19, 34. Der Fremde soll wieder Eingeborene sein. Interessant, diese Gleichstellung. Und dann zwei Stellen, die sagen, man soll den Fremden lieben, und zwar lieben wie sich selbst. Das ist der Maßstab. Übrigens bedeutet das nicht, dass man zuerst üben muss, sich selber zu lieben und dann kann man den Fremden lieben. Also, wir haben 6 Kinder bekommen und wir haben das beobachten können, keines musste lernen, sich selber zu lieben. Ja, das haben sie von automatisch gemacht. Wir mussten ihnen nur beibringen, eben an die anderen zu denken. Ja, und dann 3. Mose 23, 22, dem Fremden soll auf dem Feld eine Nachlese ermöglicht werden. Im Weinberg, dann auch auf dem Feld, Weizen, Gerste. Und weiter, 3. Mose 24 und 4. Mose 15, Vers 16, der Fremde ist vor dem Gesetz gleich wie der Eingeborene. Es gibt nicht zwei verschiedene Maßstäbe. Auch sehr interessant. Dann weiter, 3. Mose 25, 23, die Israeliten sind selber Fremde im Land, das Gott gehört. Diese Stelle ist wirklich eine Pointe. Nicht wahr? Das Land Israel ist das Land, von dem Gott schon Abraham gesagt hat, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Und sie haben es auch bekommen. Aber Gott sagt, noch bevor sie es bekommen hat, hier in 3. Mose, aber eigentlich seid ihr Gäste bei mir. Denn das Land Israel gehört Gott. Wichtig, es gehört nicht der UNO. Es gehört nicht den Palästinensern, es gehört Gott. Und Gott sagt, wie das Land geregelt wird. Und das ist natürlich interessant, wenn man das sich mal überlegt, wer Schweizer ist. Schweizer seit Generationen denkt, das ist mein Land. Aber wirklich kann man sagen, das Matterhorn gehört uns. Die Jungfrau gehört uns. Nein, es gehört Gott. Und er hat es den Schweizern gegeben. Ja, aber damit sie quasi wie Gäste sind bei ihm. Das ist die Pointe, die eben da als Überraschung vorgestellt wird in 3. Mose 25, 23. Dann, 4. Mose 15. Auch der Fremde darf dem Herrn Opfer darbringen. Ist also nicht nur reserviert gewesen für Israel, auch für die Fremden. Dann im gleichen Kapitel. Auch der Fremde kann Vergebung von Gott erlangen, wie Israel. Und 4. Mose 35 erklärt, auch der Fremde darf bei Totschlag in eine der 6 Zufluchtsstädte fliehen. Ich war, Gott hatte das eingerichtet für Israel. Es gab 6 Zufluchtsstädte. Und zwar, die waren schön verteilt im Land, sodass man von jedem Ort aus eine Stadt möglichst schnell erreichen konnte. Man muss sich vorstellen, man geht in den Wald, um Holz zu hacken. Das Eisen löst sich und schlägt einen Begleiter an den Kopf. Er ist tot. Und jetzt die Familie sagt, das ist ein Mörder, den bringen wir um. Ja, das ist Blutrache, eine üble Sache. Aber dieser Totschläger, nicht Mörder, das war ja unabsichtlich, der konnte sofort fliehen in eine der Zufluchtsstädte und dort wurde er aufgenommen und die haben ihn geschützt. Und die haben auf keinen Fall an die Bluträcher ausgeliefert. Und dann kam er vor Gericht und die Sache wurde in Ruhe geklärt, was wirklich war. Aber dieses Vorrecht, sagt die Bibel, das gilt nicht nur für Israeliten, auch für die Fremden. Dann, nicht mal das Thema von der Haftpflicht. Und dann 5. Mose 1 sagt, auch die Rechtssache eines Fremdlings muss genau angehört und untersucht werden. 5. Mose 10 sagt, Gott liebt den Fremden und gibt ihm Brot und Kleider. Ganz interessant. Gott liebt den Fremden. Ich habe einen Bekannten, der hat mir einmal erzählt, wie er immer wieder in ein Quartier in Lausanne ging, das besonders von Fremden bewohnt war. Da klopfte er an der Türe an und sagt, guten Tag, das waren meistens Muslime, wir glauben an einen Gott, der Ausländer liebt. Was? Türen weit offen, gibt sofort Tee, Kaffee. Das finden die so wunderbar. Da kommen Leute und sagen, die glauben an einen Gott, der Ausländer liebt. Und die haben so guten Kontakt und Zugang bekommen. Aber das hat wirklich eine biblische Basis. Gott liebt den Fremden. Gibt ihm Brot und Kleider. Und 5. Mose 14, der Fremde darf im Gegensatz zu Israel Aas essen. Also für die Israeliten war das, also wenn das Fleisch nicht mehr ganz 100 war, ja, das war total verboten für Israeliten. Aber für die Fremden, die standen nicht gleich unter dem Gesetz wie Mose, wie die Israeliten. Dann, 5. Mose 14, der Fremde darf zusammen mit den Leviten, Witwen und den Waisen von der Sozialeinrichtung des 3-Jahres-Zehnten profitieren. In Israel gab es den Zehnten, aber nicht nur den Zehnten. Es gab noch diverse weitere Einrichtungen von Abgaben und zum Beispiel der 3-Jahres-Zehnte. Wenn man alles zusammenrechnet, gibt es eine Belastung von etwa 40% Abgaben für jemanden, der so auf dem Land lebte. Das entspricht übrigens etwa der Abgabengröße in jedem modernen Staat mit Steuern und Krankenkasse und, wenn man alles zusammenrechnet. Und Israel war ja ein Volk, ein Staat unter Gottes Regierung. Und darum all diese Abgaben, es ergab nicht 10%, sondern 40% etwa. Oder bis 40%. Und da gab es eben noch diesen 3-Jahres-Zehnten. Und der war speziell eben für die Leviten, das sind die Tempeldiener, für die Witwen, die Waisen und eben sogar für Fremde. Dann 5. Mose 16, der Fremde darf sich beim Pfingstfest in Jerusalem mitfreuen. Wird ausdrücklich gesagt, er soll sich auch freuen können. Und das wird dann nochmals wiederholt in Vers 14. 5. Mose 23 sagt, Israeliten dürfen Ägypter nicht verabscheuen, da sie bei ihnen Fremde gewesen sind. Also sie sollen ganz besonders dankbar bleiben, was Ägypten ihnen einst angetan hat, eben Gutes getan hat. Und 5. Mose 24 sagt, auf dem Feld vergessene Garben dürfen nicht mehr geholt werden. Sie sind unter anderem für die Fremden. Aber eben, die müssen das selber holen. 5. Mose 24, das Recht des Fremden darf nicht gebeugt werden. 5. Mose 27, verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk sage Amen. So sei es. Also das wird sehr feierlich da noch vermerkt. Dann 5. Mose 24 sagt, die Olivennachlese muss unter anderem den Fremden ermöglicht werden. Das hatten wir Weinberg, Felder und jetzt noch die Bäume, die Olivenbäume. 5. Mose 26, der Fremde soll sich beim Erntedank der Erstlingsfrüchte mitfreuen. Und soll auch Gott danken für all das, was er bekommen hat. Und 5. Mose 28 sagt, bei Israels Ungehorsam wird einmal der Fremde über sie emporkommen. Und dann noch ganz wichtig, zur Einbürgerung des Fremden in der Zukunft, sagt Gott in Hesekiel 47, in Bezug auf das zukünftige Israel, in der Zeit, wenn Jesus Christus kommen wird, um als König hier zu regieren, dann steht dort, und es soll geschehen, euch und den Fremden, die in eurer Mitte weilen, die Kinder in eurer Mitte gezeugt haben, sollt ihr es, das Land, als Erbteil verlosen. Und sie sollen euch sein wie Einheimische unter den Kindern Israel. Mit euch sollen sie um ein Erbteil losen inmitten der Stämme Israels. Also, gerade im Blick auf Palästinenser, die in diesem Land, das ihnen eben nicht ursprünglich gehörte, inmitten von Israel sind, aber sie sind schon länger da, sie haben Kinder gezeugt in dem Land, das wird besonders berücksichtigt und die werden den Israeliten gleichgestellt. Und die haben auch Bodenrechte in Israel. So, das sind nun die Rechte, jetzt gehen wir zu den Pflichten. Der Fremde musste sich Gottes Ordnung in Israel unterwerfen. Da wird erwähnt in 2. Mose 12 die Beschneidung, dann das Sabbatgebot, das Fasten am Yom Kippur, 3. Mose 16. Er musste Opfer zum Tempel bringen, 3. Mose 17. Auch für ihn war verboten Blutgenuss. Sie mussten auch Ritualbäder zur Reinigung nehmen. Sie durften keine Gräuel begehen. Das sind ganz schwerwiegende Sünden. Das wird ganz besonders eben auch ihnen als Pflicht vorgestellt. Für sie gilt Todesstrafe, wenn sie Kinder opfern. Also Kindstötung. Sie dürfen nur einwandfreie Opfer bringen, sagt 3. Mose 22. Für sie gilt, wie für die Israeliten, Todesstrafe bei Gotteslästerung. Todesstrafe bei vorsätzlicher Sünde, 3. Mose 15, so wie das auch für die Israeliten galt. Das Gesetz der Reinigung durch die Asche der roten jungen Kuh gilt auch für sie, 4. Mose 19. Und sie mussten eintreten in den Sinaitischen Bund, 5. Mose 29, 11. Und wenn das Gesetz in Israel öffentlich verlesen wurde, 5. Mose 31, 12, mussten auch die Ausländer kommen und zuhören, was da in der Bibel genau steht. Das ist natürlich ein Punkt, der sehr bedeutsam ist. Also sie durften nicht kommen als Fremde und nur einfach profitieren von Hilfe und Ermutigung, Unterstützung, Rechten, sondern sie mussten sich auch dem Gott der Bibel unterstellen. Ja, und dann in dem Zusammenhang möchte ich noch verweisen, Ruth 2, Vers 10. Dort finden wir eine Ausländerin, eine Moabitin, die den wahren Gott der Bibel suchte. Und unbedingt eben diesen Gott von Israel kennenlernen und ihm dienen wollte. Und dann noch eine Stelle aus Psalm 144, 7, wo der Fremde als Gefahr vorgestellt wird. Also der Fremde kann auch eine Gefahr sein. 144, Vers 7. Strecke deine Hände aus von der Höhe, betet David. Reiße mich heraus und errette mich aus großen Wassern, aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Eitelkeit redet und deren Rechte eine Rechte der Lüge ist. Und schließlich noch Vers 11. Reiße mich heraus und errette mich aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Eitelkeit redet und deren Rechte eine Rechte der Lüge ist. Also hier wird von Ausländern gesprochen, die David gefährlich sein konnten, weil sie lügen, weil sie hinterhältig sind. Aber die Bibel sagt nicht, Ausländer sind hinterhältig. Aber hier wird gesprochen, es gibt solche. Genauso wie es hinterhältige Israeliten gibt in der Bibel. Und dann die Fremdschaft der Patriarchen, das habe ich eigentlich schon erwähnt, aber es gibt eben noch diese Stelle, 2. Mose 6, Vers 4, wo gesagt wird, dass Abraham, Isaak und Jakob als Fremde im Land Kanaan lebten. Also in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte, im Blick auf ihre Nachkommen. Aber sie selber, die Patriarchen, lebten noch in diesem Land als Ausländer und verhielten sich auch so. Ja, und über Mose als Fremdling in Midian haben wir schon gesprochen. Jetzt ganz kurz etwas zur Entstehung der verschiedenen Völker und Sprachen. Die Bibel sagt, dass nach der Sintflut die Menschen sich wieder vermehrt haben und die sind zuerst gewandert in den Süden des heutigen Irak und haben dort den Turm von Babel und die Stadt Babel begonnen aufzubauen. Es kam zur Sprachenverwirrung und Gott hat diese Stämme dort in Babel durch die Sprachenverwirrung aufgesplittert, so dass sie ausgewandert sind. Und zwar das, um 1. Mose 9 zu erfüllen. Gott sagte schon zu Noah und seinen Söhnen, füllet die Erde. Also Gott wollte, dass das gesamte Festland der Erde von den Nachkommen von Noah bevölkert werde. Gott wollte nicht eine Konzentration in Babel, sondern eine Ausbreitung der Menschheit über alle Kontinente hinweg. Und dann ist es so interessant, in Apostelgeschichte 17, 26, da nimmt Paulus eben, ohne es zu sagen, Bezug auf 1. Mose 10 und 11, an dieser ersten Völkerwanderung der Geschichte. Und er sagt in Athen, bei seiner Rede, Apostelgeschichte 17, Vers 26, und er, Gott, hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und hat festgesetzte Zeiten und die Grenze ihrer Wohnung bestimmt, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl ertasten und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Also hier sagt Paulus, dass Gott die Völkerwanderung gesteuert hat und dass er in seiner souveränen Führung der Geschichte auch gewacht hat über die Bildung der Grenzen. Er hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Also hier sagt die Bibel, dass das nicht zufällig war, wie die verschiedenen Völker eben die 5 Kontinente in Besitz nahmen, sondern dass Gott diese Grenzen, die sich gebildet hat zwischen den verschiedenen Völkern und Stämmen, dass er sie geführt hat. Und da ist noch zu sagen, 5. Mose 32, dass Gott das mit einem besonderen Blick auf Israel getan hat. 5. Mose 32, Vers 8. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er die Grenzen der Völker fest. Nach der Zahl der Kinder Israel. Also das auserwählte Volk hat Gott ganz speziell berücksichtigt in seiner Führung der Völker. Aber eben ein wichtiger Grundsatz entsteht dadurch, Gott möchte nicht, dass die ganze Menschheit an einem Ort wohnt. Auch nicht nur in Europa. Ja, wir können ja allen sagen. Also fangen wir mal an mit den Straßenkindern in Thailand. Das wäre doch ein Projekt. Wir bringen die alle nach Europa. Die brauchen das, die sind verwahrlost. Die sind wirklich im Elend. Bringen wir die alle nach Europa. Und was ist mit den Straßenkindern in Brasilien? Die sammeln wir auch ein, die bringen wir alle hierher. Wir bringen alle im Elend auf allen fünf Kontinenten, die bringen wir hierher. Aber der Grundsatz wird hier gezeigt, Gott möchte, dass alle fünf Kontinente bevölkert werden. Und das gibt uns schon eine Idee, aha, wir müssten schauen, wie man helfen kann, dass am Ort Probleme gelöst werden. Ja. Und dann sehen wir 1. Mose 10, da werden 70 Namen in Verbindung mit Noah und seinen Nachkommen erwähnt. Man nennt dieses Dokument, 1. Mose 10, die Völkertafel. Und von da aus hat sich die ganze Menschheit und alle Kulturen haben sich von dort her, leiten sich von dort her. Und dieses Kapitel 1. Mose 10 ist gewissermaßen eine Gedenktafel im Alten Testament, dass Gott alle Völker liebt. Und obwohl sie sich zerstreut haben bis nach Tierra del Fuego, Süden von Südamerika, und bis nach Australien und Tasmanien und ihre eigenen Wege gegangen sind, ihre eigenen Religionen aufgebaut haben, obwohl sie von Noah her noch den wahren Gott kannten, Gott hat sie nicht vergessen. Also die 1. Mose 10 steht quasi als Dokument im Alten Testament, dass Gott alle Völker auf dem Herzen trägt. Und dann wichtig, 1. Mose 11 zeigt, dass Gott der Urheber aller Sprachen ist. Also die verschiedenen Sprachen sind Gott gewollt und sie kommen von Gott her. Und wir sollen sie alle hochachten. Und nicht eine Sprache irgendwie verachten. Und dann ist wichtig, 1. Mose 12, Vers 3 lehrt, dass der Messias als Nachkomme von Abraham aus Israel hervorkommen sollte, als Quelle des Segens für alle Völker. Und das wird auch nochmals gesagt in 1. Mose 22, 18. Gott will also seinen Segen für alle Völker. Und dann ist noch zu erwähnen, Offenbarung 5, Vers 7 und folgende, Offenbarung 5 und auch Kapitel 7, zeigt uns, dass einmal Menschen gerettet werden durch Jesus Christus aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und allen Sprachen. Und 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, dass Gott ein Rettergott ist, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Liebeswille für die ganze Menschheit. Das entspricht Johannes 3, Vers 16, der Zusammenfassung der ganzen Bibel. Also hat Gott die Welt geliebt, nicht nur Israel, nicht nur die Schweiz, nicht nur Deutschland. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, es geht um Gott um den Einzelnen, nicht nur um das Kollektiv. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, und dann möchte ich unter zweitens noch etwas sagen zur Mission im Alten und im Neuen Testament. Zuerst ein bisschen kompliziert und dann einfach. Man kann sagen, im Alten Testament finden wir die zentripetale Mission. Und dazu habe ich ganz viele Bibelstellen aufgeführt auf dem Skript. Und im Neuen Testament finden wir die zentrifugale Mission. Und jetzt erkläre ich. Wir haben ja in der Schule vielleicht einmal gelernt, es gibt eine zentrifugale Kraft. Wenn man einen Stein an eine Schnur bindet und den Stein schwingt, schnell, immer schneller, schneller, und dann loslässt, fliegt er weg. der will weg. Und diese Kraft, um wegzugehen, das ist eben die zentrifugale Kraft. Jetzt wollen wir nicht Physikstunde haben und darüber sprechen, dass es eine Scheinkraft ist und so weiter. Lassen wir das. Also es ist die Kraft, die wir so spüren, es geht weg. Es fliegt wirklich weg. Und dann haben wir vielleicht in der Schule gelernt, es gibt dann eben noch die zentripetale Kraft. Das ist diese Kraft, die von außen her zum Zentrum hinzieht. Genau das Gegenteil. Ja. Und im Alten Testament hat Gott Israel, das Land Israel gegeben, am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien, Afrika. Sehr speziell. Und dort auf dem Tempelberg in Jerusalem einen Tempel. Als Zeugnis dafür, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und nun kann man diese Stellen durchschauen, die ich da aufgeführt habe. Und da sieht man, die Mission war ein Ruf an alle Völker. Kommt! Kommt nach Jerusalem! Da könnt ihr den wahren Gott kennenlernen. Und wir finden so schöne Beispiele wie die Königin von Sheba. Sheba, das ist das heutige Jemen. Die Königin von Sheba hatte gehört von der Weisheit von Salomo, die ja verschiedene Bibelbücher geschrieben hat, das Hohelied, Großteil der Sprüche und noch mehr. Das Buch Prediger, noch mehr. Und sie kommt nach Jerusalem. Nicht die Hälfte hat man mir als Gerücht gesagt, von dem, was man hier sieht. Und die hat wirklich dort den Gott der Bibel kennengelernt. Aber sie musste kommen. Und dann, im Neuen Testament wird noch die Geschichte berichtet, in Apostelgeschichte 8, 26 und folgende, von diesem Sudanesen, Äthiopier, damals nannte man Sudan Äthiopien. Der kam aus Afrika nach Jerusalem, um den Gott der Bibel kennenzulernen. Hat sogar einen Jesaja-Roller gekauft. Die kamen dahin, das war zentripetale Mission. Kommt hierher, da könnt ihr es kennenlernen, da hört ihr auch von der Bibel. Aber im Neuen Testament finden wir die zentrifugale Mission. Ich möchte einfach als Beispiel den Missionsbefehl von Jesus Christus in Matthäus 28 lesen. Vers 19, Jesus Christus spricht: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Die Jünger Jesu bekamen den Auftrag, jetzt wegzugehen von Jerusalem aus. Und das war eben strategisch sehr günstig. Da waren sie schnell weiter in Asien und dann schnell in Europa und schnell in Afrika. Aber die neutestamentliche zentrifugale Mission heißt, geht! Und das erleben wir heute mit der Flüchtlingswelle. Jetzt kommen die zu uns. Früher mussten die Missionare nach Afrika gehen. Nach Südamerika, nach Australien und so weiter. Und jetzt kommen die. Jetzt kommen die zu uns. Also, das ist eigentlich etwas sehr Bekanntes, das Kommen, um von der Bibel zu hören, das kennen wir aus dem Alten Testament, das war das Typische. Die zentripetale Mission. Übrigens kann man für sich noch speziell lesen, Jesaja 45, 21, da sieht man das auch so alttestamentlich schön dargelegt. Gott richtet sich da an alle Völker und was sagt er? Vers 22, wendet euch zu mir und werdet gerettet. Alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Wendet euch zu mir. Kommt vom Ende der Welt. Das ist das Festland, das am weitesten entfernt ist von Jerusalem, am Knotenpunkt der drei Kontinente. Also, wendet euch von allen Enden her, um zu kommen, um Gott kennenzulernen. Die Schlussfolgerung aus dem Ganzen, unsere heutige Evangelisationssituation in Europa entspricht mehr und mehr der zentripetalen Mission. Und darum möchte ich betonen, die große Flüchtlingswelle heute, für uns Christen ist das eine Chance, diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und für uns ist es selbstverständlich, also hat Gott die Welt geliebt, dass wir diese Menschen lieben. Und sogar die Kriminellen unter ihnen. Ja, es könnten verschiedene Christen erzählen, sie waren früher kriminell. Sie haben eine radikale Umkehr erlebt. Ja, Gott macht keinen Unterschied zwischen kriminellen und anständigen Leuten. Alle müssen gerettet werden durch das Evangelium. Wenn man anständig lebt, kommt man nicht in den Himmel. Das sagt die Bibel, man wird ewig verloren. Und man muss mir nicht denken, ja gut, die Anständigen, die evangelisieren wir und die Kriminellen. Und es kommen wirklich IS-Leute. Also das wissen wir mit Sicherheit. Und es sind auch die Videodokumente da, von Flüchtlingen, die ihre IS-Fahne gezeigt haben, als sie gekommen sind. Die sind wirklich da. Und die schlimmsten von den schlimmen Terroristen. Aber auch die können sich bekehren. Und das ist auch in jüngerer Vergangenheit geschehen. IS-Leute, die sich bekehren und die Gnade Gottes kennenlernen. Das ist grandios. Wunderbar. Und also das ist die große Chance für uns und zweitens auch die große Chance für Sie. Denn die Erfahrung zeigt, dass Muslime sich hier viel einfacher bekehren können als in ihren Herkunftsländern. Weil der Druck der Gesellschaft so hoch ist, aber hier geht es besser. Und dann drittens, jetzt noch der Ausländer im Neuen Testament. Ganz interessant, Hebräer 13, Vers 1. Da werden am Schluss dieses wunderbaren Briefes über die Herrlichkeit von Jesus Christus werden als Folge einige praktische Gebote für Christen vorgestellt. Und das erste heißt, die Bruderliebe bleibe. Da denken viele, schön, mit den Christen haben wir es schön. Aber dann kommt das Nächste. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch diese haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und da habe ich im Skript hingeschrieben, Gastfreundschaft heißt hier im Griechischen Philoxenia. Und das heißt wörtlich Liebe zu Fremden. Liebe zu Fremden. Gut, Jan hat mir gerade vor kurzem erzählt, die haben das in ihrer Gemeinde in Deutschland und die haben also ganz viele Flüchtlinge eingeladen. Waren das 150? Und also ganz viele, die hatten alles schön bereitet, ein Essen für die sind gekommen. Und dann haben die gesagt, und jetzt wollen wir noch dem Herrn für diese Gaben danken. Die sind alle aufgestanden und sind davon gegangen. Gut, jetzt müsste man noch weitere Details kennen. Ich möchte gerne wissen, waren da ein paar Anführer, die gesagt haben, das geht nicht, wir gehen. Und viele wären gerne geblieben, aber unter dem Druck der anderen konnten sie nicht. Das ist wunderbar. Also jetzt erst haben wir diese Überschwemmung und eine Gemeinde, die sagen nicht, ja gut, da müssen wir noch lange planen und ja im Voraus und so weiter. Nein, sofort sind eingeladen, sind gekommen und gut, das erste Mal ging es schief. Vielleicht machen sie es ein zweites Mal. Ja, und schauen ein bisschen, wer ist wirklich empfänglich. Wir beten am Anfang noch übrigens. Ja, und dann Johannes 4, da sehen wir, wie der Herr Jesus in diesem Kapitel mit einer Fremden, mit dieser samaritischen Frau spricht und wie er mit ihr umgeht. Das ist grandios. Wie geht man mit einer fremden Person um? Und das war sogar eine Frau, die in ihrer eigenen Gesellschaft verachtet war. Und es ist einfach wunderbar zu lernen, wie der Herr Jesus mit dieser Frau spricht und schließlich auch aufs Zentrum zu sprechen kommt. Aber nicht gleich von Anfang an. Und dann Lukas 4, 25 bis 27, dort predigt der Herr Jesus in Nazareth und er sagt, im Alten Testament gab es viele Aussätzige, aber nur einer wurde geheilt. Das war Naaman der Syrer. Und der Herr sagt, es gab viele Witwen, aber der Prophet Elia wurde nur zu dieser Witwe im Libanon, in Sarepta, geschickt. Warum sagt er das? Um zu zeigen, seht ihr schon, das Alte Testament zeigt, dass Gottes Gnade sprengt die Grenzen Israels. Gott liebt die Syrer, Gott liebt die Libanesen und alle Völker. Und dann noch 1. Mose 5, Vers 10. Dort geht es um Witwenunterstützung in der Gemeinde. Und da wird gesagt, eine Witwe hat ein Recht, unterstützt zu werden, aber nicht automatisch. Dann wird gesagt, wenn sie so und so, wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie, und ein Punkt darunter ist, wenn sie Fremde beherbergt hat. Interessant. Jetzt könnte jemand denken, ja, und die anderen kriegen nichts. Nein, die anderen haben kein Recht. Nur solche Witwen haben ein Anrecht auf Unterstützung in der Gemeinde. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den man bei der Errichtung des Sozialsystems in Europa nicht beachtet hat. Ein Recht auf Sozialunterstützung entsteht, wenn man auch nach gewissen Regeln lebt. Und was ist dann mit den anderen Witwen? Ja, die lässt man auch nicht verhungern. Aber die können nicht kommen und sagen, übrigens, in der Bibel steht da, ich habe ein Recht auf Unterstützung. Die werden aus Nächstenliebe unterstützt. Aber ein Recht auf Unterstützung, da wird auch etwas gefordert. Nicht wahr? Jetzt möchte man das plötzlich ein bisschen mit der Krankenkasse in diese Richtung entwickeln lassen. Ja, Leute, die besonders gesund leben, die müssen ein bisschen weniger bezahlen. Und dann kommt natürlich die Gegend, deswegen einfach, ja, was heißt da gesund leben? Einfach die so viel Tee trinken und dann ein bisschen spazieren gehen jeden Tag im Wald. Ja gut, wer sagt jetzt, was ist gesund? Aber eben, es ist das Prinzip, man muss auch etwas leisten, um Rechte zu haben. Ja, also das ist der Zusammenhang. Wenn sie Fremde beherbergt hat. Und dann ist es aber auch so, Titus 1, 12 bis 13, da spricht Paulus über das Problem der Kreter. Und sagt, die Kreter als Volkscharakter sind das schwierige Leute. Und das hat ein Kreter selber gesagt, er zitiert dann Epimenides, einen Weisen von der Insel Kreta, der gesagt hat, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Es gibt einen unangenehmen Volkscharakter. Nicht wahr? Das heißt jetzt nicht, Epimenides war ja auch ein Kreter. Und das war nicht gelogen. Paulus sagt, das Zeugnis stimmt. Also ein Kreter kann auch mal die Wahrheit sagen. Also es geht nicht darum, aber es geht, das ist so ein Grundproblem und darum sagt Paulus in Titus 1 eben, es ist wichtig, dass in den Gemeinden eine gute, klare Führerschaft von Ältesten da ist, wo eben Leuten, die schwierig sind, auch klar erklärt wird, wo es durchgeht. Aber eben, das ist ja etwas, was die linke Politik nie akzeptieren würde, dass es solche Probleme gibt und dass eben nicht alle Menschen einfach von Grund auf gleich sind und gleich begabt sind und gleich intelligent sind. Und die Linke sagt, alle Menschen sind gleich. Und darum haben auch alle haben auch alle die gleichen Rechte, darum lasst alle kommen, also Ausland. Alle Menschen sind gleich. Warum sollen die Deutschen mehr Rechte haben als die Ausländer? Kommt! Aber wir werden gleich noch auf dieses Problem zurückkommen. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem eigentlichen Thema. Es ist ja üblich in meinen Vorträgen, dass der Unterbau, das die meiste Zeit in Anspruch nimmt und das Wichtigste ist kurz, aber dann hoffe ich, prägnant. Und jetzt schauen wir uns Daniel 2 an. In Daniel 2 erklärt der Prophet um das Jahr 600 herum vor Christus, was der prophetische Traum von Nebukadnezar, König von Babel, bedeutet. Und zwar hat er gesehen eine Statue mit einem Kopf aus Gold, Brust und Armen aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze und dann Beine aus Eisen. Und unten die Füße, auch aus Eisen, aber gemischt mit Ton. Und dann erklärt Daniel, das bedeutet vier verschiedene Weltreiche, die nacheinander in der Geschichte auftreten. Und er erklärt, der Kopf von Gold, das bist du, Nebukadnezar, König von Babylon. Damals um 600 vor Christus war Babylonien die Weltmacht Nummer 1. Aber dann sollte ein weiteres Reich kommen, Brust und Arme aus Silber. Das bedeutet, das nächste Weltreich, Nummer 1 in der Geschichte, das war das Medo-Persische Weltreich. Das aus zwei Völkern bestand, den Persern und den Medern, darum zwei Arme. Und dann ein drittes Weltreich, das ist im Bauch und Hüfte aus Bronze. Das weist hin auf das nächste Weltreich Nummer 1, das Weltreich von Griechenland, von Alexander dem Großen. Und dann die Beine aus Eisen, das weist hin auf das nächste Weltreich in der Geschichte, das Römische Reich. Und jedes Mal war es so, Babylon wurde erobert von den Medern und Persern. Medo-Persien wurde erobert von den Griechen. Und das Griechische Reich wurde erobert von den Römern. Aber im Römischen Reich war das anders. Ist auch der längste Teil da. Und der Staat, die Beine. Nicht wahr? Das Weströmische Reich ging bis 476 nach Christus. Aber das Oströmische Reich bis 1453. Erst dann haben die Türken das erobert. Aber schon lange bevor das unterging, im Westen hat Karl der Große das Römische Reich um 800 wieder rehabilitiert, genannt das Heilig Römische Reich. Und das hat sich über Jahrhunderte weiter fortgesetzt. Man nannte es das Heilig Römische Reich Deutscher Nation und das ging bis 1806. Und dann kommen wir zu den Füßen. Und da wurde alles bröcklig, wie Lehm, Ton bröcklig ist. Das war die Zeit des Nationalismus im 19. Jahrhundert. Und da hat Europa sich zersetzt bis hin zum Ersten Weltkrieg und dann Fortsetzung Zweiter Weltkrieg. Dann war alles am Boden. Und nachher kam das große Experiment. Wir bauen das Römische Reich wieder neu auf. Der Europavisionär Emil Luss hat gesagt, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Das Römische Reich baut sich wieder auf, 1957, römische Verträge, sechs Nationen rücken zusammen und dann ging es weiter über EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, weiter zu EG, Europäische Gemeinschaft und dann noch viel weiter, EU, Europäische Union. Und jetzt haben wir dieses Riesenschiff von 28 Nationen. Das ist das Römische Reich jetzt ganz am Ende, nach der Bibel. Und da haben wir eine Mischung von Eisen und Ton. Und nun gibt Daniel drei Erklärungen für diese Mischung. Daniel 2, Vers 41. Das Symbol hat drei Bedeutungen. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Also A, es ist ein geteiltes Reich. Und zwar das Wort für geteilt im Grundtext bedeutet geteilt durch besonders durch Disharmonie. Disharmonie. Übrigens, man kann das nachlesen in dem Kommentar von Kyle Davidge. Die haben in 10 Bänden das ganze Alte Testament im 19. Jahrhundert ausgelegt. Und zwar waren das zwei der besten Hebräischkenner des 19. Jahrhunderts. Damals schreibt, in dem Kommentar heißt es, das hebräische Wort, das aramäische Wort an dieser Stelle bedeutet besonders innere Disharmonie. Wie heute, in neuen Europa. Nicht wahr? Die Engländer wollen aussteigen und da diese Kräfte, die sich bereit machen und die ganze Volksbewegung jetzt in Deutschland, die klar Nein sagen zu der europäischen Einheit und so weiter. Da sehen wir diese Kräfte, die gegen Integration gehen, aber dann sind auch große Kräfte da, die Integration wollen. Und das ist Eisen. Aber von der Festigkeit von Eisen wird darin sein. Und dann die zweite Erklärung ist Vers 42 und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Also zuerst Disharmonie und jetzt Zerbrechlichkeit. Und das sehen wir in diesem Riesenschiff. Das sind Nationen, die sind wirklich aufs Äußerste zerbrechlich. Griechenland, Italien, Spanien und wir können weiterfahren. Wenn man Griechenland mal freigibt, ja, in den Zusammenbruch, dann kommt das Domino nach. Das ist diese Zerbrechlichkeit des Todes. Aber dann sind Nationen, dann ist ein Staat. Und ganz besonders Deutschland. Und diese Maschinenindustrie, die Deutschen sind einfach die Besten. Was? Die Schweizer sind auch gut, aber die sind kleiner. Und, aber diese Industrie, die hat wirklich, da ist noch wirklicher Wert vorhanden. Und darum sind es die Deutschen, die bezahlen müssen. Wer finanziert die Griechen? Und man spricht über Euro-Rettung. Flüchtlingsrettung, Klimarettung, wer rettet die Deutschen? Davon spricht man nicht. Aber da ist eben von der Festigkeit des Eisens drin. Und jetzt sehen, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen nicht mit Ton vermischt. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Und nochmals in diesem Kommentar von Kyle Davidge, im 19. Jahrhundert. Er sagt ganz klar, die aramäischen Ausdrücke hier weisen hin auf eine völkische Vermischung. Und das Wort mischen, die gleiche Wurzel haben wir in Esra 9, wo die Israeliten sich mit nicht-israelitischen Völkern vermischt hatten. Es geht um völkische Mischung. Und da ist nun eben zu betonen die Politik der Linken. Das sind internationale Sozialisten. Darum sind die so gegen die Nazis, denn das sind auch Sozialisten. Aber nationale Sozialisten. Und die Linken, die sind auch Sozialisten, aber internationale Sozialisten. Die Nazis, die interessierten sich für Deutschland. Und das Germanische, ja, das interessiert die Linken nicht. Die sehen, alle Menschen sind Weltenbürger. Und wir müssen alles in einem Reich zusammenfassen und dann gibt es ein Paradies. Oder fangen wir mal an mit der Sowjetunion. Ging schief. Und jetzt sind die linken Kräfte daran, eine zweite Sowjetunion zu machen, das ist Europa. Und die Europapolitik wird ganz wesentlich von der linken Politik beherrscht. Ganz. Bis hin zum Gender Mainstreaming. Das ist alles linke Doktrin. Dass man sagt, alle Menschen sind gleich. Und zwar so gleich, dass Mann und Frau das Gleiche ist. Und man muss aufpassen, dass wir im Kindergarten den Kindern nicht sagen, Jungs, ihr seid Jungs. Die sollen wählen können, ob sie ein Mädchen werden wollen. Das ist, die gehen wirklich aufs Äußerste. Alle Menschen sind gleich. Und zwar so gleicher als gleich. Und ja, das muss man den Kindern zu Hause dann sagen. So, und jetzt lesen wir die Geschichte von der Löwin und von dem Löwen. Ja? Wieso gibt es das, diese Unterschiede? Ja, haben die das im Kindergarten gelernt, dass eine Löwin eben anders zu sein hat als ein Löwe? Nein, das hat wahrscheinlich doch etwas mit, das Geschlecht hat doch mit Biologie etwas zu tun, ja? Das ist bei den Menschen genauso. Das Geschlecht hat auch etwas mit Biologie zu tun. Ja, und jetzt, unser Punkt ist folgender. Die Linken wollen alles nationale Gefühl zerstören. Es ist für sie hässlich, wenn einer sagt, ich bin ein Schweizer und ich freue mich, ein Schweizer zu sein und ich freue mich, dass ich jodeln kann. Ja. Nein, das ist ein Engstirniger. Und im schlimmsten Fall eben, das ist ein Faschist. Ja, sondern wir müssen sehen, wir sind Europäer. Und dann später sogar, wir sind Weltbürger. Das Gefühl soll zerstört werden. Und wie kann man das? Indem man eben so viele aus anderen Kulturen wie möglich hineinkommen lässt. Die vermischen sich. Und durch die Vermischung haben wir nicht mehr das Gefühl, ich bin ein Schweizer, sondern ich bin ein Europäer. Ja? Das wollen Sie, das gehört genau zu dieser Agenda, das aufzulösen. Und darum würden sich die Linken automatisch nicht einfach einsetzen, im Allgemeinen jetzt für die Probleme. Und den drohenden Terrorismus, denn diese Flüchtlingsströme, die weitergehen sollen bis 1 Million, dann vielleicht bis 2 Millionen, ist wirklich, Europa ist völlig überfordert. Und wo ist das Ende? Wo ist die Grenze? Und eben durch diese Mischung erhofft man, dass Europa dann eben als Europa, als neues Europa, in der Einheit gefestigt wird. Und das Buch Daniel sagt, die Rechnung geht nicht auf. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie Eisen und Ton sich nicht mischen lässt. Das Problem wird bleiben. Aber, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Fünftens, der Weg zur Diktatur in Europa. In der Offenbarung wird gezeigt, dass diese Entwicklung eben vom Römischen Reich über das Heilige Römische Reich bis hin zur EU endet in einer totalen Diktatur unter einem starken Mann. Offenbarung 13, dort wird er vorgestellt als das Tier aus dem Meer. Das ist der kommende Diktator. Dahin steuert Europa. Und Europa zeigt sich auch schon heute sehr demokratiefeindlich. Ja, das haben wir auch gemerkt, als die Schweizer abgestimmt haben, wir wollen keine Minarette. Da kam wieder von linker Seite, die Schweizer sollen sich schämen. Wie? Die Schweizer haben abgestimmt und die waren einfach dagegen. Und jetzt müssen sie sich schämen, weil sie so gestimmt haben. Aber das ist doch Demokratie. Nein. Und Europa entwickelt sich immer mehr zu Demokratie, Verlust. Und die Bibel sagt, es wird eine Diktatur werden. Unter einem starken Mann. Und jetzt möchte ich zum Schluss hinweisen, die Offenbarung ist die Gerichte der Offenbarung sind noch zukünftig. Also Siegel Nummer 1, Offenbarung 6, Zukunft. Zweites Siegel, Zukunft. Alles Zukunft. Aber das erste Siegel, das übrigens erst nach der Entrückung der Gemeinde geöffnet wird, das ist dieser Reiter auf dem weißen Pferd, Offenbarung 6, 1 bis 2. Und das ist der kommende Antichrist. Das wird der Propagandaminister sein, des kommenden Diktators, der die Menschen richtig charismatisch, kann man sagen, an sich reißen wird. Also charismatisch in dem Sinn, der wird eine Ausstrahlung haben, dass die Herzen ihm nur so zufliegen. Und da war Obama am Anfang seiner Herrschaft nichts dagegen. Der hat die Leute richtig, die Massen so fasziniert, elektrisiert. Heute ist das nicht mehr so, aber am Anfang schon. Aber das war nur so ein Nichts, wie der Antichrist das tun wird. Und der wird die Leute eben so richtig zu diesem Diktator hinführen. Aber jetzt ist wichtig, das zweite Siegel. Und die Bibel macht klar, der Antichrist wird ein besonders Verführer sein für Israel und für Europa. Oder für das christliche Abendland. Und dann kommt eben das zweite Siegel, der Reiter auf dem feuerroten Pferd mit einem großen Schwert. Und es gibt ein furchtbares Blutvergießen. Und zwar speziell in Europa. Und das ist besonders im Visier, in der Offenbarung. Das christliche Abendland. Und jetzt fragen Sie sich, woher kommt das? Wir haben eine solche Stabilität in Europa erlebt. Als Menschen im Westen. In den vergangenen Jahrzehnten. Das ist einmalig in der Geschichte. Und jetzt, wie soll das kommen? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Aber wir haben zum Beispiel in jüngster Vergangenheit gesehen, wie die Banlieue in Paris gebrannt haben. Aber die Journalisten haben meistens nicht geschrieben, wer das war. Das waren Muslime. Sie haben nie gesagt, das sind Afrikaner. Afrikaner. Was für Afrikaner? Es waren speziell Muslime. Und jetzt sehen wir, da kommen Massen rein und hinter ihnen steht eine Agenda in der islamischen Welt. Wir wollen Europa über Flüchtlinge islamisieren. Das ist wirklich ein Plan da und das ist nicht geheim. Das ist offen. Und so ist eben hier das Potenzial gegeben für enorme Konflikte. Europa wird durchgeschüttelt werden, ein riesiges Sicherheitsproblem haben. Aber nun nochmals an dieser Stelle. Es ist ganz wichtig, dass wir Politik und unser christliches Verhalten ganz klar trennen. Wenn wir als Christen sagen, das, was die große Europapolitik heute macht, das sind große Irrtümer mit da drin. Das ist eine Sache. Aber wenn wir den Flüchtling hier erleben, dann muss ich mir sagen, jeder, den Gott mir über den Weg führt, den führt Gott mir über den Weg. Und es ist ein Mensch, den Gott liebt. Und für den gilt Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Und jeder von uns gehört zur Welt. Und ich frage mich nicht, ist das ein Krimineller, ist das ein Wirtschaftsflüchtling, ist das ein echter Flüchtling? Nein. Das ist ein Mensch, den Gott liebt. Und so wie Gott mich geliebt hat, trotz allem, liebt er auch ihn. Und sollen auch wir ihn lieben. Und ich habe das gesehen bei Christen, die vermischen das miteinander und plötzlich haben die ein ganz komisches Verhältnis zu Ausländern. Und das geht absolut nicht. Das ist Sünde. Also wir können ganz klar sagen, ja, das sind Fehler und Da spielt linke Ideologie eine ganz große Rolle. Aber das können wir sowieso nicht ändern. Ja? Aber wir haben die Menschen da. Und wer ist es, der sich so interessiert für das Evangelium? Das sind ja meistens die Ausländer. Die Schwarzen. Ja. Oder es werden ganz steif, wenn man über Jesus Christus spricht. Ja, entweder so. Oder eben ganz steif. Wenn so schön und plötzlich, die Diskussion läuft nicht mehr. Ja, aber die Ausländer, so viele sind offen. Und wenn sie hören, wir glauben an einen Gott, der Ausländer liebt. Und darum ist es ganz wichtig, dass man die Dinge wirklich trennt und so eine Sicht hat für diese Menschen. Aber eben die Bibel zeigt uns, es wird ein großes Blutvergießen geben in Europa. Und Daniel 2 sagt, es gibt eine große völkische Vermischung. Jawohl. Und dann kommt noch drittens, das dritte Siegel, der Reiter auf dem schwarzen Pferd. Und das bringt wirtschaftliches Desaster über Europa. Und zwar wird dort gesagt, ein Liter Weizen kostet einen Denar. Der Denar war in der alten Welt der Tageslohn eines Arbeiters, nach Matthäus 20. Das kann man selber ausrechnen. Was kostet ein Liter Weizen? Was verdient ein Arbeiter pro Tag? Und wenn ein Liter Weizen so viel kostet, wie ein Arbeiter pro Tag verdient, dann haben wir ganz klar 1200% Inflation oder noch mehr. Das tut weh. Das tut sehr weh. Und dann Was geschieht dann? Sicherheitsproblem und die Wirtschaft tut wirklich weh. Auch den Schweizern. Auch den Schweizern mit dem dicken Konto. Ja, dann ist man plötzlich bereit für einen starken Mann, der Ordnung macht. Und das Interessante ist eben, die Prophetie in der Offenbarung zeigt uns, Europa wird nicht islamisiert werden. Das wird nicht kommen. Denn der Diktator in Offenbarung 13, der wird ein Götzenbild verehren lassen. Und das ist überhaupt nicht islamisch. Das hat mit Islam gar nichts zu tun. Und das lehnen die Muslime alle ab. Irgendein Bild zu verehren, das geht gar nicht. Also, Europa wird heidnisch. Und ist schon heidnisch. Wird noch heidnischer. Verwirft das Evangelium, haben sie schon getan, werden noch mehr verwerfen. Und schließlich wird die Masse sagen, ja, wir brauchen einen starken Mann. Und ich mag mich erinnern, ich war ein Teenager auf dem Gymnasium in Zürich und wir hatten einen Biologielehrer, ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihm. Und der hat einmal in einer Stunde gesagt, was wir brauchen, das ist ein starker Mann. Die waren schockiert. Der hat es damals schon gesagt. Einer, der wirklich sagt, wo es durchgeht. Das Schiff wackelt, Europa. Und die müssen Konferenzen abhalten und besprechen und die bekommen doch kein Ergebnis. Das ist alles Vorbereitung, dass man sagt, jetzt soll es mal ein bisschen schneller gehen. Und am schnellsten geht es, wenn einer sagt, so und nicht anders. Völlig unbürokratisch. Europa ist so bürokratisch, die Nicht-Bürokratie wird noch kommen, der starke Mann. Aber Daniel 2 sagt, und dann, nach diesen Füßen, in dem Traum von Nebukadnezar kommt plötzlich ein Stein und zerschmettert das ganze Bild. Und das ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der kommen wird als König und Richter der Welt. Aber dieses Eisenboden hat schon in sich. Das ist wirklich die Schlussphase. Da unten, meine Füßen. Da, nicht da. Nicht das alte Römische Reich war also ein bisschen Ton und ein bisschen Eisen. Da unten ist Europa, das sich vereint und andererseits diese Kräfte, die dagegen sind, diese Disharmonie und dann eben auch eine Stärke und da Schwäche und dann diese völkische Vermischung, aber sie werden nicht aneinander haften. Und dann kommt der Herr. Das zeigt uns, wir leben wirklich in der Endzeit vor der Wiederkunft Christi und jetzt unser Auftrag ist, wir rufen die Letzten zu Jesus, wie es in einem Lied heißt. Und zu diesen Letzten gehören die Flüchtlinge, die Gott uns schickt für als zentripetale Mission. Sie kommen zu uns und wir dürfen ihnen einfach sagen, dass wir erlebt haben, wie der Herr Jesus uns liebt. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Und das gilt auch für sie. Oder besser, mach es so schnell wie möglich, tut sie es. Das gilt auch für dich. Ja, mit den Menschen wirklich Beziehungen haben wollen und sie lieben und nicht fragen, bist du würdig? Gott hat uns nicht gefragt, ob wir würdig sind. Er hat uns so aufgenommen, wie wir sind. Wir wollen noch beten zum Schluss. Könnte noch jemand mit uns beten?
Herr Jesus, wir möchten dir danken. Wir möchten dir danken für deine Gnade und dass du Aufschluss gegeben hast, wie du über Fremdlinge lebst. Wir preisen dich, Herr, dass du uns Klarheit gibst durch dein Wort, in welcher Zeit wir leben. So schenk doch uns allen Gnade, dass wir doch die Chance nützen, noch diesen Letzten wieder kommen. Gastfreundschaft und ihnen erzählen dürfen von dir, von Jesus, dem, der uns liebt und uns erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht zu einem Königtum von Priester. Ja, Herr, dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Also nächste Woche ist ausnahmsweise. Habe ich mich ausgehalten? Ist ausnahmsweise kein Bibelkreis, kein Bibelseminar, weil wir den Bibelstudientag in Herznach haben. Also nächste Woche am Samstag. Und das Thema ist dort Daniel 12, das beste Kapitel vom Buch Daniel und das Buch des Lebens. Und zwar alle Stellen über das Buch des Lebens im Alten und Neuen Testament. Ganz interessant, wer wird da eingeschrieben, wer wird ausgelöscht. Ja, und dann geht das wieder weiter und man kann das immer nachschauen auf christlichegemeinde.ch oder auf meiner Homepage rogerliebig.ch. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich bin Christian Solberg, ursprünglich von Hutwil. So. Du weißt, dass ich schon fast 50 Jahre in Australien bin.
Ich muss noch schnell. Ich stehe gerade.